Wir kommen heute zum Abschluss unserer Mose-Serie. Gott ist für dich da. Während den Vorbereitungen meiner Predigt habe ich gemerkt, der Titel würde besser lauten: Ich bin für dich da. Und warum, werdet ihr dann in der Predigt merken. Ich bin für dich da. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, 2. Mose, Kapitel 5, ab Vers 1. 2. Mose, Kapitel 5, Abvers 1, da steht: Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Mose und Aaron gehen zum Pharao und sagen: Pharao, gib doch unserem Volk ein paar Tage Ferien, dass wir in die Wüste gehen, zusammen feiern. Für Gott, gib uns doch ein paar Tage Freizeit. Nun, wie reagiert Pharao auf diese Bitte? Ich möchte mit euch heute Morgen 2. Mose 5, 6, 7 betrachten unter folgenden Aspekten. Erstens die Pharao-Frage, zweitens die Mose-Frage, drittens die Gott-Antwort und viertens die Mose-Reaktion. Also erstens die Pharao-Frage. Mose, Aaron gehen zum Pharao und sagen: So spricht der Herr. Und wie reagiert nun der Pharao? Was sagt er? Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Wer ist der Herr? Ha, wer ist denn das? Wer ist der Herr? Kennt er nicht? Pharao ist unglaublich überheblich hier. So. Herablassend. Ha, wer ist der Jahwe? Kenne ich nicht, interessiert mich nicht, juckt mich nicht. Nicht erstaunlich, dass Pharao hier so herablassend, so erniedrigend spricht, denn nach ägyptischer Tradition hält er sich ja für Gott. Er ist Gott. Wer ist der Herr? Vielleicht kennst du diese Pharao-Frage auch. Gleich bei deinen Mitmenschen. Vielleicht bei dir selbst so: Hä, was ist das, Gott? Wer ist das schon? Interessiert mich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Wer ist der Herr? Armin hat mal eine Predigt gehalten, so dem Inhalt der in uns wohnende Christus. Dann hat jemand auf YouTube unten geschrieben: Also in mir wohnt dieser Christus ganz bestimmt nicht. Etwa so. Die Haltung vom Pharao. Also der interessiert mich nicht, lebt nicht in mir und ich will auch nichts zu tun haben mit diesem Gott. Es gibt eine ganz entscheidende Lektion, die jeder Mensch lernen muss. Und diese Lektion lautet: Es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Es gibt einen Gott, ja, aber das bin nicht ich. Jetzt können wir als Gläubige ja schon ein bisschen herablassend so auf diese Pharao-Menschen schauen. So, ah, die da, die Gott ablehnen, sich da lustig machen, die nichts mit Gott zu tun haben. Wir haben es halt erkannt, oder? Wir sind nicht so Pharaos. Aber wer so denkt, der geht an der Botschaft der Bibel vorbei. Denn die Botschaft der Bibel ist, dass sie uns auf jeder Seite mit der Aussage konfrontiert: Es gibt einen Gott und das bist nicht du. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Und das ist etwas, was ich heute Morgen dir, mir, uns mal wieder so ganz richtig heftig in Erinnerung rufen möchte. Egal, ob du jetzt vor dem Bildschirm zuschaust, drüben von der Übertragung her, hier im Saal bist oder vielleicht auch noch Monate später diese Predigt irgendwo findest. Ich sage es dir ganz deutlich: Es geht nicht um dich. Die Welt dreht sich nicht um dich, auch nicht um mich. Es geht um Gott. Gott ist es, der dich und mich geschaffen hat. Er hat uns gewollt, deiner klaren Absicht und mit seinem Ziel. In unserem Leben geht es um mehr als um Selbsterfüllung. Persönliche Zufriedenheit, Glück, es geht auch um mehr wie um Familie, Karriere. Oder unsere Träume und Vorstellungen. Es geht sogar um mehr wie um Gesundheit und Geld. der Bibel gibt es zwei Hauptgötzen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen so. Der Hauptgötze für Leben und Gesundheit ist Baal und der Hauptgötze für Geld ist Mammon. Und im Moment streiten diese Götzen unglaublich in der Gesellschaft so. Gesundheit, Geld, Wirtschaft, zwei Götzen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass Baal gerade am Gewinnen ist noch. Mal schauen, wie lange noch. Aber es ist auch in unserem Leben so, diese Götzen, die streiten, sagen, es gibt einen Gott. Und jetzt sagt die Bibel, ja, es gibt einen Gott. Und das bist nicht du. Das ist nicht das Geld, das ist nicht die Gesundheit, das sind nicht unsere Träume. Es geht um Gott. Natürlicherweise stellen wir uns so Fragen wie, was will ich werden? Was soll aus meinem Leben geschehen? Was sind meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft? Ich, meiner, mir. Immer ich. Aber solange wir bei uns selbst beginnen, werden wir das Ziel des Lebens nicht finden. Wir beginnen am falschen Ort. Wenn wir in uns selbst hineinschauen, was ich will, dann werden wir letztlich sagen, was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Wir müssen bei dem beginnen, der uns erfunden hat, der uns geschaffen hat. Er alleine kennt den Zweck des Daseins. Er alleine kennt den Sinn des Lebens. Er alleine weiß, was das Ziel des Lebens ist. Das ist Gott. Es ist also eine ganz, ganz wichtige Lektion, dass wir verstehen, es gibt einen Gott. Und das bin nicht ich. Und jetzt sage ich etwas ganz, ganz, ganz Herausforderndes. Oft lernen wir diese Lektion nur unter großen Schmerzen, dass es wehtut. Bis wir das endlich begreifen, es gibt einen Gott und das bin nicht ich. C.S. Lewis sagte mal, der Schmerzen sind das Megafon Gottes. Schmerzen sind das Megafon Gottes. Jemand anders hat gesagt, Schmerz ist der Brennstoff für unsere Leidenschaft. Es gibt uns die Kraft zu Veränderungen, die wir sonst nicht hätten. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen gerne immer so sind, wie es gerade ist. Veränderungen haben wir oft nicht so gerne. Aber es gibt zwei Motive, die es bei uns irgendwie hinbringen, dass wir etwas verändern im Leben. Das eine ist Liebe und das zweite ist Schmerz oder Leiden. Und oft braucht es Schmerz. Ich denke bei Pharao hier, wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern, sehen wir, dieser Pharao hat irgendwann auch mal noch begriffen, dass es einen Gott gibt und dass nicht er das ist. Aber er hat viele Schmerzen erlebt, viele Plagen, viele Tote, Erstgeborene, Soldaten, die umgekommen sind. Pharao musste schmerzlich erfahren, es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Und ich wünsche dir und mir, dass es bei uns ein bisschen weniger schmerzhaft ist, bis wir das richtig begriffen haben. Es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Also in meinem Leben geht es nicht um mich und darum der Titel der Predigt, ich bin für dich da. Ich bin für dich da, Gott. Kommen wir zur Mose-Frage. Ganz kurz, ich ermutige euch, diese Kapitel mal für euch zu lesen, die haben es in sich. Ich fasse zusammen, Mose, Aaron und Pharao haben einen kurzen Dialog. Pharao sagt, das Volk muss noch mehr Ziegeln brennen oder gleich viele, aber sie bekommen keinen Stroh mehr. Und dann schafft das Volk Israel nicht. Und die Aufseher im Volk Israel, also es gab wahrscheinlich auch im Volk so Hierarchien so, und die hebräischen Aufseher des Volkes Israels wurden dann geschlagen. Und sie mussten zum Pharao, oder sie gingen dann zum Pharao und haben sich beschwert. Gesagt, das geht nicht, wir schaffen es nicht. Und dann sagt Pharao, Mose, Aaron, das sind die Schuldigen da. Die Aufseher gehen raus vom Hof und vor dem Hof des Pharaos stehen Mose und Aaron. Und jetzt sagen diese Aufseher den beiden ihre Meinung. Ja, sie verfluchen sie sogar. Gott sei Dank, das und das, das dir. Und jetzt Mose. Wie reagiert er? Was sagt er? 5. Mose, 2. Mose 5, Vers 23 und 23. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, Warum? Warum? Warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Herr, warum? Gott, warum? Ich wollte ja gar nicht gehen, aber du hast mich überredet. Gott, warum? Ich wusste es doch, sie werden nicht auf mich hören. Gott, warum? Ich habe doch nur gemacht, was du von mir wolltest. Warum? Vielleicht kennst du auch solche Fragen. Gott, warum? Ich habe geglaubt. Ich habe gebetet. Ich habe mein Vertrauen ganz auf dich gesetzt. Alles. Und was ist jetzt der Dank? Ist das der Dank? Gott, warum? Warum nimmst du mir meinen Ehepartner? Warum nimmst du mir meine Kinder? Warum nimmst du mir meine Eltern? Gott, warum nimmst du mir meine Arbeitsstelle? Warum nimmst du mir meine Gesundheit? Warum nimmst du mir diese Beziehung? Gott, warum? Ich bin ganz sicher, es hat hier Menschen, die mir heute zuhören, die diese Fragen kennen. Gott, warum? Warum falle ich durch diese Prüfung? Gott, warum ist die Beziehung so schwierig zu? Gott, warum lässt du das jetzt gerade zu? Gott, warum? Wenn du im Moment gerade so in dieser Frage drin bist, so, warum? Dann bist du an einer Schnittstelle deines Lebens angelangt. Schnittstelle so. Die nächste Frage ist nämlich dann die Pharao-Frage. Gott, wer bist du? Brauch dich nicht. Wollt dich nicht. Du hast das zugelassen. So einen Gott brauche ich nicht. Wer bist du? Wenn du jetzt so an einer solchen Schnittstelle bist, wo es von der Mose-Frage vielleicht zur Pharao-Frage gehen könnte, dann wünsche ich dir die Gott-Antwort. Die Gott-Antwort. Mose hat nicht gefragt, Gott, wer bist du? Aber Gott gibt ihm trotzdem die Antwort. Er lässt es gar nicht so weit kommen, dass Mose diese Frage stellt, sondern sagt von sich aus, 2. Mose 6, Vers 2, ich bin Jahwe, ich bin der Herr. 2. Mose 3, 14 hat Gott gesagt, ich bin der ich bin, Haya, sein. Heißt, ich bin der ich immer schon war, ich bin der ich jetzt bin, ich bin der ich sein werde, ich bin der ich bin. Davon abgeleitet, Jahwe. Ich bin Jahwe. Ich finde es ganz, ganz spannend, dass Gott sich hier dem Mose offenbart mit seinem Namen, mit seiner Macht so. Und nicht dem Pharao, dass er nicht dem Pharao sagt, ich bin Jahwe, sondern Mose. Pharao hat er sich dann auch offenbart, aber das war schmerzlich, heftig. Mose zeigt er sich mit seinem Namen liebevoll. Und ich meine hier ein Prinzip entdeckt zu haben, nämlich, dass Gott sich demjenigen liebevoll zeigt, der ihn ernsthaft sucht. Wir sehen zum Beispiel in 2. Chronik 15, 2 steht, wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Jeremia 29, 13 und 14, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Und Matthäus 7, 7 sagt Jesus, sucht und ihr werdet finden. Das ist eine Verheißung. Wenn du Gott ernsthaft suchst, wird er sich dir zeigen. Aber wenn du ihn nicht wirklich suchst, nicht ernsthaft, dann wirst du ihn nicht finden. Denkst du vielleicht, ja, aber ich würde ja gerne, ich möchte Gott erkennen. Aber ich habe so viele Zweifel, so viele Fragen. Weißt du, ich glaube, wir dürfen zweifeln. Ich glaube, Gott hält das aus, wenn wir auch mal die Warum-Frage stellen. Manche sagen ja, wir dürfen nicht Warum sagen, nur wozu. Aber wisst ihr, wenn so ein Schicksalsschlag im Leben kommt, dann haben wir keine Kraft mehr für die Wozu-Frage. Dann mögen wir nicht mehr in die Zukunft schauen. Da ist einfach noch, warum? Alles, was uns noch bleibt, so ein warum? Ich glaube, Gott hält das aus. Dass wir sagen, warum? Gott, ich habe Zweifel. Wo bist du? nur entscheidend, was für einen Zweifel wir haben. Manche Menschen schieben die Zweifel wie vor, um Gott gar nicht zu finden, oder? Es gibt keinen Gott, weil, und deshalb gibt es keinen Gott so. Ich zweifle. Ich glaube, wenn wir so einen suchenden Zweifel haben, so. Ich habe Zweifel, ernsthaft, aber ich suche. Ich möchte die Wahrheit entdecken und ich ringe darum. Dann wird sich Gott uns zeigen. Vielleicht ist bei dir heute gerade dran, dass du mal so ein Kontaktgebet sprichst, so. So ein Kontaktgebet, voller Zweifel. Eine Frau hat mal geklagt, dass sie immer wieder gebetet hat, Gott, hilf mir, dich zu finden. Es hat nichts genützt. Immer wieder hat sie gebetet, Gott, ich möchte dich finden, aber irgendwie. Und dann hat ihr eine Freundin angeraten, bete anders. Bete so, Gott, komm zu mir und finde du mich. Du bist doch der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Und etwas später gibt diese Frau Zeugnis und sagt, dass ich diese Geschichte erzählen kann, ist, er hat es getan. Er hat mich gefunden. Und das wünsche ich dir, dass du heute vielleicht betest, Gott, komm zu mir, finde du mich. Du Gott findest. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, wie sich da Gott Mose vorstellt. Er sagt, ich bin Jahwe und dann ich bin der Allmächtige. Spannend, oder? Pharao fragt, wer ist dieser Jahwe? Und Gott sagt, jetzt sage ich dir mal, Mose, was ich mit dem Pharao tun will. Durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Mose, ich sage dir etwas, dieser Pharao, der da so tut, der wird euch noch wegschicken. Ich sage es dir aber, Mose, was ich mit ihm tun will. Nicht dem Pharao. Ich bin der Allmächtige. Und wenn wir jetzt die Verse 3 bis 8 genauer anschauen, dann sehen wir, wie Gott eigentlich Mose sagt, Mose, weißt du was, ich war ja in der Vergangenheit schon Gott. Ich habe deinen Vätern mich gezeigt. Ich habe einen Bund geschlossen. Ich habe alles geplant. Ich war in der Vergangenheit schon mit dir. Und dann sehen wir in Vers 5, und weißt du was, Mose, ich habe das Wehklagen gehört, das Seufzen des Volkes. Ich bin ja jetzt bei euch. Ich bin für dich da. Und weißt du was? Ich will dich, ich will mit dir sein in Zukunft. Als ich das so gelesen habe, in der Vorbereitung, ich lese ja die Predigttexte immer zuerst für mich, stille Zeit so und frage Gott, was möchtest du mir sagen? Auch bevor ich mir überlege, was möchte ich dann den anderen sagen? Gott, was sagt dieser Text mir? Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, was Gott hier Mose sagt, ist ja eigentlich genau das, was Gott auch mir adaptiert sagen möchte, von der ganzen Bibel her betrachten. Gott sagte genau das, oder? Gott sagt, ich war mit dir in deiner Vergangenheit. Ich weiß, wie es dir ging in deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du Gott abgelehnt. Vielleicht warst du aber auch in der Vergangenheit schon voller Leidenschaft für Jesus. Ich kenne deine Vergangenheit. Gott sagt, weißt du was, ich weiß, wie es dir jetzt geht. Ich höre dein Wehklagen, dein Seufzen. Vielleicht fühlst du dich im Moment gerade total überfordert. Dem Studium, deiner Ehe mit deinen Kindern. Und Gott sagt, ich kenne dich. Ich weiß um dein Wehklagen. Gott weiß auch um deine Leidenschaft. Vielleicht ist der Brennwert für Jesus nicht mehr so hoch, wie es auch schon mal war. Vielleicht hast du in diesen Monaten des Gemeindelockdowns wie innerlich Gott gekündet, innerlich gesagt, vielleicht sogar dem Leib von Jesus gekündet, der Gemeinde, innerlich so auseinandergelebt. Wir können Jesus und seine Gemeinde nicht trennen, der Leib und der Kopf. Jesus sagt, ich kenne deine Gegenwart. Weißt du, was ich möchte mit dir in der Zukunft sein? Ich will dich gut führen. Und ich erlaube mir jetzt diesen Bibeltext, 2. Mose 6, auf uns zu adaptieren. Weil ich glaube, genau das ist das, was Gott dir und mir heute angepasst sagen möchte. Gott spricht zu uns, Vers 6, ich bin der Herr und ich will dich aus deinen Lasten herausführen. Ich will dich aus deiner Knechtschaft erretten und will dich erlösen. Gott will dich befreien von dem, was dich in der Vergangenheit gefangen genommen hat. Von Süchten, von Sünden, von Prägung, die nicht gut war. Der Vergangenheit. Dann Vers 7. Und ich will dich als mein Volk annehmen und dich zu meinem Volk annehmen. Und ich will dein Gott sein. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr dein Gott bin. Jetzt will ich dein Gott sein und ich will, dass du zu meinem Volk gehörst. Und dann Vers 8. Und ich will dich in das Land bringen, die Ewigkeit. Ich habe einen guten Plan für dich. Das möchte Gott dir und mir heute sagen. Aber weißt du was? Es gibt eine Bedingung, dass das auch wirklich für uns ist. Diese Bedingung, die hatten Mose, Aaron, das Volk Israel immer wieder. Und diese Bedingung haben auch wir. Und die Bedingung, dass das, was Gott über uns ausspricht, auch für uns gilt, ist Glaube. Dass wir das glauben, dass wir an Gott glauben, dass wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und daher komme ich jetzt noch zur Mose-Reaktion. Mose und Aaron bekommen den gleichen Auftrag noch einmal von Gott. Gott sagt, geh noch einmal zum Pharao und jetzt zeig ihm nicht nur Ferien, sondern Auszug. So. Ein bisschen mehr. Und was machen Mose und Aaron? Kapitel 7, Vers 6. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie. Oder auch Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Ich habe noch ein bisschen weitergelesen in meiner stillen Zeit, auch Kapitel 8, 9, steht so oft das Wort genau so. In der Schlachterübersetzung zumindest. Genau so. Sie handelten genau so. Das ist die Bedingung. Genau so. Gott sagt, ich habe so eine wunderbare Verheißung für dich. Aber Gott erwartet nichts weniger von dir als ganze Hingabe. Ganze Hingabe. Gott sagt, und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Matthäus 22, 37. Gott möchte nichts weniger von uns als ganze Hingabe. Also, wir haben heute gesehen, es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Ich bin für dich da, Gott. Und jetzt kommt Gott, dieser wunderbare Gott, und sagt, aber weißt du was, ich habe dich zwar geschaffen, aber ich liebe dich trotzdem unglaublich fest. Ich bin auch für dich da. Und ich meine, dass Jesus so der konkrete Ausdruck Gottes ist, dass Gott für uns da ist. Der Immanuel, der Gott mit uns. In Jesus sagt Gott dir und mir, ich bin für dich da. Jesus Christus, der für uns gelebt hat. Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Jesus ist für mich da. Und jetzt sagt Paulus, weil Gott sagt, ich bin für dich da, ist die einzige angemessene Reaktion, Römer 12, 1, dass wir unser Leben ganz Jesus hingeben, unsere Leiber, alles, ganze Hingabe. Und so frage ich nun zum Schluss meiner Predigt, gehört dein ganzes Leben Gott? Alles. Dein ganzes Leben. Du Gott liebst von ganzem Herzen, deiner ganzen Hingabe. Wie zeigt sich unsere Hingabe? Ganz einfach. Genau so. Gott sagt etwas und ich tue es genau so. Das ist Hingabe. Ganz einfach. Gott sagt etwas und ich tue es genau so. Ich habe mir in den letzten Wochen mal so die Frage gestellt, Was ist denn das, was vom Neuen Testament her Gott von jedem Menschen eigentlich fordert? So dass ich heute sagen kann, und das ist das, was Gott von dir will, und jetzt tu es genau so. Und ich meine, dass zuerst einmal Gott von jedem Menschen möchte, dass er erkennt, es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Und jetzt kehre ich um von meinem alten Leben, ich bekenne meine Sünden, ich nehme Jesus als meinen Herrn an und ich gebe mich ihm ganz hin und folge ihm nach. Wir nennen das auch mit dem Fachbegriff Bekehrung, eine Umkehr. Das ist das Erste, was Gott von jedem Menschen möchte. Das Zweite ist dann, dass das, was innerlich in mir geschehen ist, ich auch äußerlich zum Ausdruck bringe durch die Taufe. Auch das ist etwas, was Gott von jedem Menschen möchte, dass er sich taufen lässt. Und dann als Drittes geht es darum, dass wir im Glauben wachsen. Größer werden im Glauben. Oder die Bibel sagt auch, dass wir ins Bild von Jesus umgestaltet werden. Im Glauben wachsen, zusammenwachsen. So dass Jesus mich und dich immer besser gebrauchen kann. Dass wir an dem Ort, an dem Gott uns hinstellt, einen Unterschied machen können. Also Gott möchte, dass wir wachsen. Und das Wachstum im Glauben geschieht gemäß dem Neuen Testament dadurch, dass wir in der Bibel lesen. Dass wir über die Bibel nachdenken und dass wir tun, was wir in der Bibel lesen. Wachstum im Glauben geschieht durchs Bibellesen. Ich habe gerade eine Studie gelesen gestern, Studie mit 1123 praktizierenden Christen. Was hat der Corona-Lockdown mit ihrem Glauben gemacht? 33% haben gesagt, dass sie geistlich gesünder sind als vor dem Lockdown. Warum? Wir haben gesagt, durchs Lesen der Bibel. Oder wir können die ganze Zeit Medien konsumieren, wir können Verschwörungstheorien lesen, können all das, was da geschrieben wird, auf uns einprassen lassen. Oder wir lesen in der Bibel und glauben daran, dass Gott alles im Griff hat und dass es gut kommt, irgendwann einmal. Das führt zu geistlicher Gesundheit. Lesen der Bibel. Dann wachsen wir im Glauben durchs Gebet. Wir beten, Gott anbeten, loben, danken. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal Gott so richtig gelobt? So? Nicht nur warum, sondern auch angebetet. Wir wachsen im Glauben durch Anbetung, durch Lob, durch Danken, aber auch durch Bitten, durch Fürbitte, durchs Gebet. Und dann wachsen wir vom Neuen Testament her gesehen auch durch die Gemeinschaft. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. Wir brauchen die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft bei uns, die haben wir im Gottesdienst und vor allem auch in der Kleingruppe. Darum aufstehen für Jesus wieder, Gottesdienst. Sich einer Kleingruppe anschließen. Und dann sagt die Bibel auch, wir wachsen im Glauben durch Großzügigkeit. Jesus hat über nichts mehr gesprochen, thematisch wie über das Geld. Weil unser Geld ist so wie der Ausdruck unserer Geistlichkeit. Dein Bankkonto sagt dir, was dir wirklich wichtig ist. Also dein Bankkontoauszug. Dort, wo du hingibst, dort ist dein Herz. Und wir wachsen im Glauben, indem wir großzügig geben. Und dann sagt das Neue Testament uns auch, dass wir wachsen, indem wir evangelistisches Zeugnis geben. Sagen, ich stehe zu Jesus. Ich bekenne mich zu Jesus. Ich bin für Gott da. Und ich möchte dich heute Morgen auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Sagen, Jesus, ich bin für dich da. Jesus, ich möchte heute am 14. März 2021, vielleicht zum ersten Mal, und auch zum wiederholten Mal, mein Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Alles, ganze Hingabe. Ich möchte dir kompromisslos nachfolgen. Vollbretsch. Genau so, wie du es von mir möchtest. Ich lade dich ein, dieses Gebet selbst zu formulieren. So, ich möchte dir, Jesus, ganz nachfolgen. Und wenn du heute sagst, ja, ich bin bereit für dieses Gebet. Ich möchte es heute vielleicht endlich mal wieder so klar zum Ausdruck bringen. Dann möchte ich dich jetzt ermutigen, über leg dir noch ein bisschen etwas zu diesen 5 Punkten. Denk darüber nach. Vielleicht merkst du jetzt gerade, oh, in der letzten Zeit, das mit dem Bibellesen, das war ein bisschen schwierig. Ich möchte dich ermutigen, beginn ab morgen wieder die Bibel zu öffnen. Ein Vers pro Tag, ein Kapitel oder 4 Kapitel, dann bist du in einem Jahr durch. Nein, klein anfangen. Lieber nur ein Vers als gar nicht. Und ich lese die Bibel und ich möchte es umsetzen, was Gott mir sagt. Entscheide dich, ich möchte ab morgen wieder Gebetszeit haben. Auch muss nicht zu lange sein, aber ein ganz bestimmter Zeitpunkt so. Und ich möchte in der Gemeinschaft sein. Ich möchte großzügig geben wieder. Vielleicht habe ich wie innerlich gekündet, aber jetzt gebe ich wieder. Und Jesus, ich möchte auch zu dir stehen. Wenn du das so merkst, ah, da gibt es gewisse Punkte, möchte ich dich ermutigen, bitte Gott, dass er dir dabei hilft. So, mit Gottes Hilfe möchte ich. Gott muss uns dabei helfen. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille. Jesus, ich danke dir, dass wir durch diese Geschichte lernen können, es gibt einen Gott und das bin nicht ich. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das nicht zu schmerzhaft erfahren müssen. Dass wir das immer wieder merken, du bist Gott, nicht ich. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mich da bist, für uns da bist, dass du alles für mich gegeben hast, alles. Dass du in meiner Vergangenheit bei mir warst, jetzt gerade meine Gefühle, meine Gedanken kennst und sie dir nicht gleichgültig sind. Jesus, ich danke, dass du mit mir in meine Zukunft kommen möchtest. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir jetzt als Gemeinde auch sagen, und ich bin auch bereit, für dich da zu sein. Ich möchte genau so leben, wie du es von mir möchtest. Und Jesus, so bitte ich dich jetzt für diejenigen, die in den letzten Monaten schwierige Zeiten hatten, geistlich gesehen. Vielleicht gibt es jemanden, der hat Mühe, in der Bibel zu lesen im Moment, weil der Tagesablauf so durcheinander gekommen ist. Jesus, hilf du, dass wir dein Wort wieder aufschlagen. Vielleicht gibt es solche, die haben Mühe zu beten, weil so viel Stress im Leben ist. Oder so viel Ablenkung. Jesus, hilf uns, schenk uns den Geist des Gebets. Jesus, ich bitte dich, dass wir wieder neu zu tiefer Gemeinschaft kommen können. So vieles ist noch eingeschränkt. Ich bitte dich, dass wir Wege finden zu echter geistlicher Gemeinschaft, in kleineren Gruppen, im Gottesdienst. Jesus, ich bitte dich, dass du uns großzügig machst. Du bist ein großzügiger Gott. Wir großzügig geben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, zu dir zu stehen. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, wo auch immer du uns hingestellt hast. Jesus, hilf uns. Hilf uns. Amen.